Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Jetzt will ich noch kurz gucken, ob das Mikro auch so will, wie ich will. Jawohl. Schön, so einen schönen sonnigen Sonntagmorgen zu haben und schön, euch zu sehen. Wir haben heute einen weiteren Johannestext. Wir haben ja gerade diese Johannesreihe und heute kommen wir zu Johannes 5. Letzte Woche hatten wir Johannes 10. Also es ist nicht jetzt so der Reihe nach im Johannesevangelium, aber das macht nichts, weil das Johannesevangelium ist auch nicht so streng chronologisch geschrieben. Und in unserem Text heute, da geht es um so ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Vorausgegangen war der ganze Sache eine Heilung. Die Kinder, die in der Jungschar sind, im Clou, die haben das am Freitag so richtig toll vorgespielt bekommen. Es ging um diese Heilung am Teich Bethesda. Also, ihr lieben Jungschar-Mitarbeiter, ihr müsst es super gemacht haben. Unsere Kinder haben begeistert davon erzählt. Da wurde dieser Mann am Teich Bethesda geheilt von Jesus. Das war großartig, nur Jesus hatte einen Fehler gemacht. Er hat es am Sabbat gemacht. Hätte er einen Tag gewartet, wäre alles gut gewesen. Aber jetzt hat er irgendwie nicht nachgedacht und hat das Ganze am Sabbat gemacht. Und das hat die Gemüter der Pharisäer erhitzt. Natürlich hat Jesus keinen Fehler gemacht, das wisst ihr schon. Sondern Jesus, er hatte ein anderes Verständnis vom Sabbat. In Markus 2, da sagt er, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also Jesus hatte kein Problem, am Sabbat jemand anderen etwas Gutes zu tun. Aber die Pharisäer, die haben das anders verstanden, aus ihrer Sicht her auch verständlich von diesen Geboten aus dem Alten Testament, durchaus verständlich. Sie haben zuerst diesen Mann gesehen, der da eben seine Matte getragen hat und haben sich erstmal mit ihm angelegt, warum er am Sabbat eine Matte trägt. Und dann haben sie später Jesus getroffen und haben sich mit ihm angelegt. Und da sind wir jetzt bei unserem Text, bei diesem Streitgespräch. Und dieser Text, der lässt sich so ganz klassisch einteilen, so wie in der Schule. Heute haben wir viele Schüler da. Wenn er einen Aufsatz schreibt, klassischerweise, glaube ich, ist heute auch noch so Einleitung, Hauptteil, Schluss, nehme ich mal an. Und so ist es bei unserem, jedenfalls ist es bei unserem Text heute so. Es gibt so eine Einleitung, es gibt einen Hauptteil und einen Schluss. Und ich möchte uns erstmal die Einleitung vorlesen. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Wir merken hier interessante Dinge. Jesus sagt im Vers 17, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Mit anderen Worten sagt Jesus, mein Vater wirkt auch am Sabbat. Diese Sabbatruhe Gottes bedeutet nicht, dass er nichts tut und darüber können wir sehr froh sein. Denn wenn Gott am Sabbat, am Sonntag nichts tun würde, dann hätten wir ein Problem. Also weil Gott wirkt, deswegen sagt Jesus, wirke auch ich. Und dann, damit stellt er sich Gott gleich. Er sagt, Gott ist sein Vater und er ist eben damit auch Gott. Und das ist das, was die Pharisäer so richtig in Rage bringt. Und wenn man sich das so überlegt, kann man es schon auch verstehen, oder? Also wenn irgendjemand unter uns hier aufstehen würde und sagen, ich bin Gottes Sohn und ich bin damit selbst Gott, dann würde man erstmal sagen, du bist verrückt. Aber wenn er dabei bleiben würde und es ernst meinen würde, dann würden wir ihn auch zurechtweisen. Wir würden sagen, das geht nicht, das ist doch Gotteslästerung. Und genauso ging es den Pharisäern, da sie nicht erkannt haben, dass es bei Jesus wirklich stimmt, dass er Gottes Sohn ist und damit Gott. Deshalb haben sie ebenso reagiert, wie sie reagiert haben, dass sie gesagt haben, das ist Gotteslästerung, das geht nicht. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand, er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Und damit kommen wir zu dem Schlussteil, den lese ich auch noch gleich vor. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Da steckt wieder viel drin in diesen Worten von Jesus. Wir gucken uns diesen Hauptteil an und es ist ja schon spannend, wenn man das so im Hinterkopf hat. Jesus hat diese Gemüter erregt, indem er sagte, dass er Gottes Sohn ist und damit Gott ist. Aber als ob er es gar nicht gemerkt hätte, was für Emotionen seine Gesprächspartner haben, die Pharisäer, redet er weiter lang und breit darüber, dass er Gottes Sohn ist und eben Gott selbst ist. Und in diesem Hauptteil werden wir 5 Merkmale sehen, wie Jesus sich selbst beschreibt. Wir gucken sie uns gleich an. Im Vers 19 sagt Jesus, dass er nichts tun kann von sich selbst aus, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich wie bei einem Spiegel. Also stellt euch vor, wir hätten hier irgendwie so einen großen Spiegel, in dem ich mich spiegeln würde. Der Spiegel selbst macht gar nichts. Der ist tot. Er kann nicht handeln, sondern er zeigt nur das, was eben der Handelnde tut. Und so ist es mit Jesus, dass er sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Also ich bin wie so ein Spiegel. Ich schaue den Vater an und dann tue ich das eben, was der Vater tut. Und insofern, das Erste, was wir sehen, Jesus ist der abhängige Sohn. Und wir sehen gleichzeitig, Jesus ist der zuschauende Sohn. Er schaut den Vater an und tut das eben, was der Vater tut. Das ist doch schon irgendwie komisch, oder? Ich weiß nicht, was du so über Jesus denkst, aber würden wir nicht viel mehr denken, dass Jesus ein bisschen selbstständiger ist? Also er kann doch tun und machen, was er will. Aber nein, er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und letztlich liegt darin das Geheimnis von seiner Wirksamkeit. Er nimmt sich selbst zurück bis auf null und rückt seinen Vater in den Vordergrund, und zwar zu 100%. Gerade weil Jesus nichts aus sich selbst machen kann, kann er doch alles, weil Gott sein Vater kann alles und so kann auch er alles, weil er eben genau das macht, was sein Vater tut. Das muss man jetzt noch ein bisschen weiter erklären und das kommt im nächsten. In Vers 20 heißt es, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und da merkt man, Jesus ist nicht nur der abhängige und der zuschauende Sohn, sondern er ist auch der geliebte Sohn. Und weil Gott der Vater ihn lieb hat, deswegen zeigt er ihm alles und gibt ihm damit die Möglichkeit, eben alles auch zu tun. Jesus kann alles tun, und zwar, weil er vom Vater abhängig ist, nicht obwohl er vom Vater abhängig ist. Und er tut vieles, und das ist das Nächste. Er ist nämlich auch der handelnde Sohn. Vers 21 merken wir, er handelt ganz gewaltig. Wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Das ist nicht nur ein bisschen was, das ist richtig gewaltig. Jesus, der Sohn, gibt denen Leben, denen er es geben will. Und in unserem Schlussteil, da kommt es so drin vor, wer glaubt, der ist vom Tod zum Leben gegangen. Der hat den Schritt vom Tod zum Leben gemacht. Genau das tut Jesus. Er gibt dieses Leben, und das zu erfassen, was da alles drinsteckt, das fällt uns ganz schön schwer. Und ich glaube, wir können es gar nicht so ganz erfassen, weil es ist mehr als das Leben hier auf der Erde. Es ist das Leben mit Gott, das hier in dieser Erde gilt, aber noch darüber hinaus. Also Jesus gibt das Leben. Und er ist auch noch der, der richtet. Beides zeigt, dass er der handelnde Sohn ist. Und schließlich kommen wir zur Krönung, nämlich Jesus ist der verehrte Sohn, Vers 23, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, dann sehen wir eine Linie ganz deutlich. Jesus ist der abhängige Sohn, das wird deutlich durch das, dass er der Zuschauende ist. Gleichzeitig ist er der geliebte Sohn, und danach folgt, dass er der Handelnde ist. Und schließlich ist er der Verehrte. Man könnte sagen, vom Nichts zum Alles. Dieses Alles, dass er auch der Verehrte ist, das geht nur deshalb, weil er bereit ist, nichts zu sein. Der ganz Abhängige von seinem Vater. Und damit ist Jesus das perfekte Vorbild für jeden Christen, für jeden, der an Jesus glaubt. Weil genau das sollte unser Anliegen sein, dass wir nichts aus uns selbst heraus können, sondern alles aus Gott heraus können. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen theoretisch, gell? Wie sieht es konkret aus? Wir kommen gleich nochmal dazu. Aber ich will euch noch kurz etwas vorlesen, was einer der alten Ausleger, Werner de Boer, dazu schreibt. Er sagt, Jesus kann nichts aus sich selbst heraus. Unser Problem ist, wir können immer noch zu viel. Ein bisschen später sagt er, unser Problem bei der Kindschaft Gottes ist nicht das, dass wir zu wenig können, sondern das, dass wir zu viel können, beziehungsweise können wollen. Was heißt das konkret? Hat das irgendwas mit unserem Alltag zu tun? Ich glaube, wenn wir verstehen, wie das gemeint ist, oder wenn wir das einüben und hinkriegen, dann hat es sehr viel mit unserem Alltag zu tun. Nicht nur sehr viel, sondern dann krempelt es unseren ganzen Alltag um. Aber ich gebe zu, es ist nicht ganz leicht, das so zu greifen. Wie geht es, dass man nichts aus sich selbst heraus kann, sondern dass man alles aus Gott heraus tut oder dass Gott alles durch einen tut. Mich hat es erinnert an das Bild vom Weinstock. Darüber hat der Chris Hewitt vor kurzem gepredigt. Wer es nicht gehört hat, kann es sehr empfehlen, es nachzuhören oder es auch nochmal anzuhören. Jesus sagt da in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, doch ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe heute diese Tulpen mitgebracht. Also, ich habe die gestern gekauft und ich finde, sie sehen schon noch okay aus, aber man merkt schon heute, die sind nicht mehr so ganz frisch. Ich wollte sie eigentlich verschenken, jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, ob ich die noch verschenken kann. Aber was ist das Problem bei diesen Tulpen? Warum lassen die schon ein bisschen den Kopf hängen? Und wenn wir uns ein bisschen überlegen, noch ein paar Tage weiter, dann wissen wir genau, wie die aussehen. Die werden verwelkt sein und auf den Kompost fliegen, egal ob ich sie verschenke oder nicht. Was ist das Problem? Das Problem ist, sie sind abgeschnitten. Und was abgeschnitten ist, das wird eben nicht lebendig bleiben. Das ist das, was Jesus da mit diesem Weinstock sagt. Er sagt, ihr als Christen, als solche, die an Jesus glaubt, ihr seid die Reben. Und ich bin der Weinstock. Also dieses bisschen knorrige Ding, so der Stamm, das ist Jesus. Und wir sind die Reben, also diese kleinen Stängel, die da rausgehen. Jetzt, was ist die Aufgabe von so einer Rebe? Die Aufgabe ist, an diesem Weinstock dran zu bleiben. Wenn sie am Weinstock dran ist, dann wachsen automatisch gute Früchte. Die Rebe muss also nicht krampfhaft Frucht produzieren, sondern sie muss am Weinstock dran sein. Dann kommen die guten Früchte raus. Wenn sie abgeschnitten ist, so wie diese Tulpe, dann wird nichts Gutes draus. Und genau um das geht's. Wenn wir abhängig sind von Jesus oder Gott alles durch uns tun soll, geht's um dieses, dass wir eng mit Jesus verbunden sind. Der Chris hat da vor ein paar Wochen gesagt, mit Gott verbunden sein, wie kann man das? Er schlägt vor, eins ist in der Bibel zu lesen, ein anderes ist zu beten, ein drittes ist in den Gottesdienst zu kommen, Gemeinschaft mit Christen zu haben, ein anderes ist Lobpreis, Gott zu loben mit Liedern. Eine andere wichtige Sache ist mit Sicherheit auch der Gehorsam, dass da, wo Gott uns herausfordert, dass wir da auch Schritte gehen, weil das vertieft wieder eben dieses Abhängigsein. Wenn wir so eng mit Jesus verbunden sind, dann werden wir immer mehr eine Einheit. Und das kommt ja hier in diesem Text immer wieder raus, dass Jesus mit seinem Vater so diese perfekte Einheit ist, die perfekte Gemeinschaft. Und genau das ist eben das perfekte Vorbild für uns. Natürlich, wir werden es nicht so perfekt hinbekommen wie Jesus mit seinem Vater, aber es darf schon unser Wunsch und unser Gebet sein oder soll unser Wunsch sein, dass diese Einheit immer stärker wird und wir aus dem heraus das tun, was Gott gefällt. Der Schluss, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, es ist eigentlich noch so der Höhepunkt des Textes. Der Schritt aus dem Tod zum Leben, das ist mit Sicherheit der größte Schritt, den es überhaupt gibt. Und den tut derjenige, der an Jesus glaubt. Und er hat das wahre Leben. Nicht nur so ein bisschen Leben, sondern das wahre Leben. Summa summarum, an der Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater können wir lernen, Jesus nimmt sich ganz zurück und sagt, ich kann nichts aus mir selbst tun. Und indem er zu 100% von Gott abhängig ist, von seinem Vater, kann er alles tun. Ich wünsche mir diese volle Abhängigkeit von Gott, bei der ich nichts aus mir selbst heraus tun kann, aber Gott alles durch mich tun kann. Und wenn du das dir auch wünschst, dann kannst du so in einem stillen Gebet Gott sagen, wir nehmen uns so eine kurze Zeit der Stille und ich schließe diese Zeit der Stille dann mit einem Gebet ab. Also jeder kann für sich beten und ich bete dann zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel und lieber Herr Jesus, ihr seid die perfekte Einheit. Und wir können noch den Heiligen Geist mit dazu nehmen, dann ist es die gesamte Dreieinigkeit, ihr seid diese perfekte Einheit. Aber Jesus, hier in diesem Text hast du es uns gesagt, dass du eben nichts tun kannst, als das, was du den Vater tun siehst. Und wenn du das sagst, wie viel mehr gilt es dann für uns? Wir loben dich über dieser perfekten Einheit und wir bitten dich, dass du es bewirkst in uns, dass wir immer mehr von dir abhängig sind, dass wir uns immer selbst mehr zurücknehmen in unserem Alltag, an jedem Tag, in jeder Situation und dass du immer stärker durch uns wirkst, dass du immer stärker in uns wirst. Das ist so ein Geheimnis, aber wirke du es in uns zu deiner Ehre. Amen.